Sehnsucht Mama. Kinderwunsch und Mama-Gedanken. Meine persönlichen Erfahrungen gespickt mit therapeutischem Fachwissen. Ich bin Lena und ich trage mein Herz auf der Zunge. Willkommen zu einer neuen Folge von Sehnsucht Mama. Es geht heute darum, wie Fehlgeburten uns prägen. Es ist natürlich hoch individuell, da erzähle ich euch jetzt sicherlich nichts Überraschendes. Aber ich versuche es trotzdem mal aus meiner Erfahrung, aus meiner Perspektive und dem, was ich so mitbekommen habe, eben auch bei Klientinnen oder im Freundeskreis, was ich da mitbekommen habe, um nach Möglichkeit ein relativ breites Bild davon zu geben. Es kann sein, dass ihr euch da jetzt nicht wiederfindet oder nur zum Teil. Dann freue ich mich, wenn ihr mir das schreibt. Also, dass ihr einfach dann eure Sicht, euer Empfinden dazu schreibt. Das könnte ich dann vielleicht auch nochmal ergänzen, weil natürlich hätte ich es immer am liebsten, dass sich jeder hier irgendwie gesehen fühlt und verstanden fühlt und irgendwie gehalten und aufgefangen. Aber es ist natürlich auch ein bisschen vielleicht leicht größenwahnsinnig von mir, mir sowas vorzunehmen, dass es immer der Fall ist, ne? An dieser Stelle schnellen Einwurf, passend zum Thema. Das ist mir nämlich noch hinterher eingefallen. Ich bin gerade unterwegs, aber bevor ich es vergesse, jetzt dann eben mit anderem Sound im Hintergrund. Es gibt natürlich auch Frauen, die, wie soll ich das formulieren? Das klingt immer so blöd. Also die eine Fehlgeburt hatten und für die ist es, ja, so ist das halt und dann ist gut. Und denken da auch nicht mehr großartig drüber nach. Und ich will einfach nur, dass alles okay ist, so wie man das halt wahrnimmt und fühlt. Man kann natürlich immer nachforschen, verdränge ich da was oder so, aber das heißt es nicht immer, ne? Also es heißt nicht immer, dass da jemand was verdrängt oder dass jemand herzlos ist oder so. Jede Frau nimmt das einfach unterschiedlich wahr und jeder macht es auf seine Art und Weise. Und mir ist einfach nur wichtig, dass da weder für euch selbst was dramatisiert noch bagatellisiert wird. Und ihr könnt immer gucken, wo ihr steht, wie sich das wirklich für euch anfühlt, was ihr braucht und was ihr eben auch nicht braucht. So, ne? Genau. Und ich erzähle jetzt einfach mal drauf los. Und wie gesagt, wenn ihr euch da überhaupt nicht drin wiedererkennt, dann sagt mir gerne, wie ihr das empfindet. Da würde ich mich freuen. Weiter geht's. Und ich habe auch in der Vorbereitung auf die Folge, weil die schwirrt jetzt seit einigen Wochen schon in meinem Kopf rum, aber so wirr und da funken immer wieder noch andere Themen mit rein. Und im Moment habe ich das Gefühl, das könnte ungefähr eine 1,5-Stunden-Folge werden, wo ich eigentlich 3 Themen reinpacke. Die sind für mich noch im Moment ein bisschen verwoben. Mal gucken, wie es wird. Ich lege einfach mal los. Ich habe nämlich zu einem Teil auch dafür in meinen alten Notizen geblättert, in meinem Tagebuch, beziehungsweise auch das, was dann mal mein Buch hätte werden können, sozusagen. Oder vielleicht ja auch irgendwann nochmal wird. Ich weiß es nicht genau. Das ist ja erstmal ein Podcast geworden. Und das ist schon auch spannend, was ich da so gelesen habe. Weil manches habe ich dann eben doch nicht mehr so total präsent. Ne? Also klar weiß ich immer noch im Groben, wie das war. Und an manche Situationen kann ich mich erinnern. Und in manche Gefühle, die kann ich abrufen. So. Aber manche Sachen habe ich eben im Detail, klar, bei über 6 Jahren nicht mehr so total auf der Pfanne, ne? Und ich weiß zum Beispiel, dass ich 2021, das habe ich nämlich aufgeschrieben, an Silvester gewartet habe, dass es jetzt losgeht mit der kleinen Geburt. Und das war ja die ganz, ganz lange Fehlgeburt, die so ewig, ewig gedauert hat. Also ja, eigentlich, also viele Wochen, ne, fast Monate eigentlich eher. Und ich lese einfach mal ein bisschen was aus meinem Tagebuch vor. Ich habe ja schon mal versucht, was vorzulesen, habe festgestellt, kann ich irgendwie nicht. Aber ich probiere es einfach nochmal. Also, ich warte immer noch, mein Gefühl etwas mutlos. Bei allem Optimismus, aller Zuversicht und Hoffnung, die ich ja eigentlich immer mit dabei habe als treuen Begleiter, ist noch sowas wie Erfahrung dazu gekommen. Und die nimmt mir leider immer wieder die Leichtigkeit, die Unbeschwertheit. Und aktuell sogar den Mut zur Hoffnung. Nicht ganz, aber sie kratzt daran. Bäh. Damit nicht genug. Es klopft etwas an meine Tür, das ich bisher noch gar nicht bei mir kannte. Bitterkeit. Bäh. Verbitterung will ich ja noch weniger als Neid. Neid ist ja hoffentlich nur vorübergehend, aber Verbitterung oder Bitterkeit scheint mir was absolut Hartnäckiges zu sein. Nicht so ein Wochenendbesuch, sondern eher so ein Dauergast, der aber noch nicht mal Miete zahlt oder sonst... Oh, na gut, hab ich versucht, lustig zu sein. Also ich hätte den gerne nicht. Ne? Verbitterung will ich einfach nicht haben. Ich weiß, alles, alles will und darf und soll gesehen und beachtet und gewürdigt werden. Aber bei Bitterkeit habe ich da doch so meine Zweifel und habe ich vor allem Sorge, dass sie echte Spuren hinterlässt. Nicht nur im Sinne von einer Zornesfalte, sondern viel schlimmer im Herzen, im Charakter, im Wesen. Ist das so? Dann will ich sie lieber erst gar nicht anprobieren. Aber mir scheint, ja, sie will einfach ungefragt dazukommen, das alte Mistviech. Also habe ich geschrieben an Silvester und dann habe ich mich offensichtlich hingesetzt und Fernsehen geguckt. Jeder hat ja was anderes, was ihm hilft. Manche gehen joggen, manche malen. Obwohl, gemalt habe ich auch zwischendurch mal ganz gerne. Aber irgendwie, um mich rauszuholen aus diesem Loch. Also ich hatte wirklich das Gefühl, diese Verbitterung hat schon fast was Magnetisches und das fand ich sehr, sehr gruselig. Dann habe ich jedenfalls ein paar Stunden später geschrieben, oh, weg ist es. Entweder, weil es mal da sein durfte, das ist ja immer auch so ein bisschen meine Theorie, ne, dass es wichtig ist, das einfach mal zuzulassen und dem Übeltäter, das war jetzt in meinem Fall halt wirklich diese Verbitterung, die ich da, da habe ich mal ins Gesicht geguckt, obwohl ich Angst davor habe und die nicht haben wollte, auch immer noch nicht haben möchte. Entweder weil es eben da sein durfte oder weil Silvester ist und ich andocken konnte an glückliche Zeiten, an Geborgenheit und an mein leichteres Ich von früher mal. Wie das geklappt hat? Dank ein bisschen Papa Ante Porters, der Film mit L'Oreal und von L'Oreal, ein bisschen Tratsch im Treppenhaus und ganz viel Dinner for One und Ekel Alfred. Das hat mich offensichtlich da rausgeholt. Also so viel zum Thema Fernsehgucken ist kein Hobby, Fernsehgucken ist nicht gut und so weiter und so fort. In meinem Fall ist das irgendwie anders. In meinem Fall kann Fernsehen mich an ein früheres Ich von mir erinnern und ich kann da offensichtlich wieder andocken oder aber kann mich ablenken, therapeutisch sein. Ich kann wunderbar heulen beim Fernsehen gucken. Es gibt mir Halt und Sicherheit. Da will niemand was von mir, aber ich kann trotzdem, bekomme ich irgendeinen Reiz. Ne? Das ist ja auch für einige auch Kinder, die zum Beispiel irgendwo im Autismus-Spektrum sind, für die ist es ja häufig auch, ne, man sagt ja oft, oh, Fernseh gucken ist nicht gut für Kinder und so weiter. Da habe ich mal eine meiner allerersten Folgen, die ich aufgenommen und nie veröffentlicht habe, dreht sich ums Thema Fernsehen gucken und Kinder. Und, vielleicht veröffentliche ich die irgendwann mal. Also ich kann an Fernsehgucken nicht so viel Schlimmes empfinden. Und ich, ja, mir hat das eben sehr viel Halt gegeben und es hat mich da aus einem ordentlichen Tief rausgeholt, ne? Das muss man auch mal sagen. Wobei ich habe dann am 1. Januar noch was geschrieben, was mich irgendwie ganz schön berührt hat, wo ich so dachte, ich glaube, das poste ich mal. Weil ich könnte mir vorstellen, dass sich da die ein oder andere gut wiederfindet. Ich habe geschrieben, ich habe mich wieder einigermaßen so hinbekommen, dass ich es gut mit mir selbst aushalten kann. Aber die Kraft, um anderen zu begegnen, und sei es in Anführungsstrichen nur am Telefon, die habe ich noch nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also, das ist wahrscheinlich auch wieder eine Frage, bin ich ein extrovertierter oder ein introvertierter Typ? Jetzt mache ich hier einen Podcast, ne? Ich stelle mich gerne auf eine Bühne und halte Vorträge oder moderiere im Radio. Man würde erstmal von mir denken, ich bin wahrscheinlich eher extrovertiert, so eine Rampensau, ne? Aber meine Akkus lade ich auf, wenn ich alleine bin oder wenn ich Ruhe habe, nicht unter Leuten. Und das spricht eben eher für eine introvertierte Person, ne? Ich habe das immer früher falsch verstanden, aber ich glaube, wahrscheinlich kennt ihr das auch, dass das nicht unbedingt bedeutet, dass man schüchtern ist, wenn man introvertiert ist. Also geht häufig damit einher, aber muss eben nicht, sondern eher, wo lade ich meine Akkus auf? Und es gibt eben Menschen, die laden ihre Akkus auf, wenn sie auf einer Party sind. Die gehen total erfüllt und voll mit dem Tank, gehen die nach Hause von so einer Party. Und da muss man eben immer gucken, was macht meinen persönlichen Tank leer? Und womit lade ich den wieder auf, ne? Oder meine Akkus? Was macht meine Akkus leer? Macht meine Akkus voll? Und das ist halt bei jedem unterschiedlich so, ne? Genau, und ich finde dieses, ich habe mich wieder so hinbekommen, dass ich es mit mir selbst aushalten kann, das ist ja auch wirklich eine Herausforderung manchmal im Kinderwunsch oder überhaupt im Leben und gerade in schweren Zeiten, weil man das manchmal ja kaum aushält. Diesen Schmerz auszuhalten, die Ungewissheit auszuhalten, die Ohnmacht, diese ganzen Gefühle, dieses Gefühlschaos ja teilweise auszuhalten und dann auch noch vielleicht andere Dinge wie, hormonelle Schwankungen oder eine körperliche Veränderung, weil ich zugenommen habe durch die Hormone oder durch die Trauer einfach. Ich habe ja, habe ich ja auch mal eine Folge zugemacht. Ich habe ja einfach mich, Schokolade ist sowieso ein wichtiger Wegbegleiter in meinem Leben, aber tröstet halt auch, ne? Und also bei mir. Und natürlich habe ich zugenommen. So, ist einfach so, ist auch jetzt immer noch so, aber andere Nummer oder Akne, ne? Unreine Haut, Haarausfall, das können ja die unterschiedlichsten Sachen sein. Und das muss man ja alles aushalten und tragen. Und das ist einfach total schwer. Und das ist, hat jetzt nicht unbedingt was damit zu tun, wie Fehlgeburten nur prägen, sondern einfach grundsätzlich der Kinderwunsch. Aber während und durch und nach Fehlgeburten ist das vielleicht nochmal ein bisschen heftiger. Und ich habe auch gesehen, einer der beliebtesten Folgen von mir ist Schwangerschaft nach Fehlgeburten, weil das einfach ein Riesenthema ist, ne? Und das spielt ja da so rein, finde ich. Also dieses, wie prägen uns Fehlgeburten, eben sehr. Weil die Leichtigkeit einfach ja flöten geht, sage ich jetzt mal. Also es gibt vielleicht Frauen, die, oder Lisa Kessel hat das neulich erzählt, da haben die sich im Podcast, also der Dings und Bums Podcast, weiß nicht, ob ihr den kennt, super erfolgreich. Das sind Lisa Kessel, das ist eine ehemalige Kollegin von mir, und Christine Connors, die machen den zusammen. Und Lisa hat da eben erzählt, dass sie einfach so sehr, sehr schnell, obwohl sie, glaube ich, schon 38 war oder 36, ich weiß nicht mehr genau, ist sie schwanger geworden. Und die hat es auch sofort bei Instagram verkündet. Die war da schon auch eine Nummer auf Instagram. Und da war sie, weiß ich nicht, ganz am Anfang. So, und sie hat überhaupt nicht, gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass das nicht gut gehen könnte. So habe ich das zumindest verstanden bei ihr. Also das gibt es ja. So, und vielleicht hattet ihr das auch mal. Und vielleicht hat euch, wenn ihr dann jetzt das auch hattet, dass ihr schon mal schwanger wart, und ihr habt gar nicht darüber nachgedacht, dass es auch schief gehen könnte. Und dann ist es aber schief gegangen. Ich kann es ja nicht wissen, aber ich glaube, das muss unfassbar, unfassbar treffen. Und so den Boden unter den Füßen wegreißen, dass das, glaube ich, wirklich schwer auszuhalten ist. Und das hat man dann, das verliert man halt dadurch. Also insofern prägen ja Fehlgeburten, dass man einfach sagen kann, jede Schwangerschaft, die danach kommt, die hat nicht mehr diese Naivität im positivsten Sinne. Die hat nicht mehr diese Unbeschwertheit, diese Leichtigkeit, ne? Und jetzt lese ich nochmal eine Stelle aus meinem Tagebuch vor, wo ich dann gesagt habe, boah Mensch, was habe ich mich mental aufgestellt und immer wieder gut aufgestellt und an mir gearbeitet. Ich habe ja ohne Ende psychologisch an mir gearbeitet. Und was habe ich mir ja trotzdem Druck gemacht? Denn nichts macht so viel Druck, als den Befehl, in Anführungsstrichen Tipp, zu bekommen, doch bitte entspannt zu bleiben. Das macht den größten Druck und Schuld, ne? Ihr merkt schon, das switcht jetzt gerade so dieses andere Thema rein. Was machen diese Kommentare, ne? Das habe ich auch schon mal gemacht, eine Folge dazu, ist aber ewig her mit Autoqualität. Ich glaube, das mache ich nochmal neu. So, dann habe ich gesagt, deswegen hier die Info jetzt für alle, ob mit Druck oder ohne, ganz egal, hört auf, diese Kommentare zu geben. Und klar ist Cortisol in übertriebenem Maße natürlich nichts Förderliches. So, aber es kann eben auch erleichternd sein, einfach mal zu hören, dass es ab einem gewissen Grad an fieser Erfahrung einfach nicht mehr wirklich machbar ist, locker, leicht, entspannt und fluffig durch die Kinderwunschzeit und die Schwangerschaft zu hüpfen. Und das ist es doch, oder? Also selbst, ich glaube, also ich habe auf Instagram wirklich nicht nur einmal gelesen, dass Frauen, die schwanger geworden sind nach langer, langer Zeit und oder nach Fehlgeburten, sich nicht einfach nur freuen konnten. Die Angst ist dann sofort ein Begleiter. Die Sorge, die Zweifel, weil man ja einfach verliert im Laufe dieses Kinderwunsches, seinem Körpergefühl oder seinem Bauchgefühl komplett zu vertrauen. Und wie soll man das denn auch? Schwangerschaften sind so unterschiedlich, nicht nur von Frau zu Frau, sondern von einer einzigen Frau. So, es ist ja nicht so, dass du bei jedem Kind, sagen wir mal, da ist eine Frau, die hat drei Kinder und die hatte immer gleiche Gelüste. Jede Schwangerschaft ist neu. Nicht immer ist Übelkeit dabei. Nicht immer, ne, die Symptome können komplett unterschiedlich sein. Es gibt Schwangerschaften, die sind nahezu symptomlos oder wirklich komplett und die Frau kriegt es überhaupt nicht mit oder was auch immer. Das heißt, da ist ja auf nichts Verlass. Also ich kann mich ja an nichts wirklich festhalten. Auch an der Übelkeit nicht. Ich hatte ein HCG von 80.000 bei einer Schwangerschaft, die nicht gut ausgegangen ist, die nicht intakt war. Mir war übel, übel, übel. Ich habe mich übergeben. Und natürlich habe ich mich daran festgehalten, weil mir das irgendwie das Gefühl gegeben hat, ja, wenn mir so schlecht ist, ist doch ein gutes Zeichen und so. Und wie soll man denn da nicht völlig lost sein, oder? In diesem ganzen Wirrwarr aus Symptomen oder Nicht-Symptomen, aus Gefühlen, aus Ängsten, aus Zweifeln, aus Freude, aus allem. Und im Idealfall schafft ihr es eben irgendwie auch wirklich Freude zu empfinden. Aber Fehlgeburten prägen eben, oder eine Fehlgeburt prägt eben so sehr, dass sie die darauf folgende Schwangerschaft, die hoffentlich eintritt, eben auch irgendwie mitprägt. Und irgendwie ist es so, dass ich jetzt so gerade denke, während ich das sage, das ist ja dann irgendwie ein Geschwisterchen von dem Kind, was dann, dass es diesmal wirklich gut geht, ne, bei der erneuten Schwangerschaft. Und irgendwie ist da ein bisschen das Geschwisterchen mit an Bord, wenn man es positiv versuchen möchte, sich vorzustellen. Weil es eben die Mama geprägt hat, ne? Das ist ein Kind, was mal im Bauch war, in der Gebärmutter war, hinterlässt Spuren. Das wissen wir in der DNA, ne? Da bleiben Spuren für immer in der Gebärmutter der Mutter. Und natürlich auch im Herzen, in der Seele. Und irgendwie, ja, auf eine Art begegnen sich ja dann auch die Geschwister in der Gebärmutter. Das finde ich gerade ganz schön berührend. Den Gedanken habe ich jetzt zum ersten Mal, während ich hier euch erzähle. Ich denke ja laut hier mit euch. Und die begegnen sich da. Ne? Wenn das Kind, was eben leider dann eine Fehlgeburt geworden ist, aber ja DNA-technisch Spuren in der Gebärmutter hinterlässt und dann kommt das neue Kind, dann begegnen sich da die Spuren von dem Kind, was mal da war und von dem, was jetzt wächst und werden darf. Und irgendwie begegnen die sich. Das finde ich gerade irgendwie eine ganz schöne Vorstellung oder irgendwie eine berührende Vorstellung. Ja. Und so ist aber eben auch eine Angst oder eine Sorge mit dabei. Und die will ich niemandem einreden. Wenn ihr die gar nicht fühlt, umso besser. Aber es kann eben sein, dass ihr die fühlt, ne? Und dass ihr die wahrnehmt, diese Angst, diese Sorge, dass es wieder nicht gut ausgehen könnte. Weil ihr habt es ja schon erlebt. Das ist ja nicht einfach irgendwie, dass man sagt, stell dich nicht so an, sondern das ist eine Erfahrung, die ihr gemacht habt. Und diese Erfahrung prägt euch. Das geht ja gar nicht anders. Ja. Und ich habe mir noch einen Satz aufgeschrieben in meinem Tagebuch, der mir damals irgendwie gut getan hat. Ich konnte mich an den nicht erinnern. Deswegen, der hat nicht so nachgewirkt, dass ich sage, oh ja, da erinnere ich mich dran, dass der mir Kraft gegeben hat. Aber ich verstehe es ein bisschen. Und zwar habe ich mir aufgeschrieben, ist irgendein Zitat von irgendwem, Frieden ist, wenn das Schlimme gewesen sein darf. Ja, ich verstehe es so langsam wieder, was ich daran gut fand. Dass ich kann es ja nicht ändern, dass das Schlimme gewesen ist. Das lässt sich ja nicht rückgängig machen. Aber wenn ich es integriere in mein Leben, wenn es gewesen sein darf, dann habe ich vielleicht meinen Frieden damit gemacht. Ja, und wenn ihr jetzt zuhört und denkt, ja, aber ich habe damit noch nicht meinen Frieden gemacht und ich kann damit irgendwie auch noch nicht meinen Frieden machen, das ist ja auch eine Zeit, das braucht Zeit, ne? Und das wächst ja, das ist ja ein Prozess. Und ich finde eher, das ist dann ein in Anführungsstrichen erstrebenswerter Zustand, zu sagen, Frieden ist, wenn das Schlimme gewesen sein darf, weil Frieden ist ja auch wirklich jetzt mal nicht nur aufs Weltbild, ne? Das Fass mache ich jetzt nicht auf. Aber auch auf sich selbst gesehen ein sehr, sehr erstrebenswerter Zustand, den man ja nicht dauerhaft halten kann, genauso wenig wie Glück. Ich kann ja nicht dauerhaft glücklich sein, das ist ja wie im Drogenrausch. Also das heißt, das lässt sich ja nicht konstant halten, aber wenn das immer mal wieder erreicht wird und wenn immer mal wieder so eine Welle kommt, wo er sagt, okay, das ist gewesen Und es ist ja auch überstanden, zumindest zu einem gewissen Teil. Und das ist das, was ich mir irgendwie gerne noch weiter angucken möchte. Welcher Teil ist denn der, der nicht überstanden ist? Oder inwiefern muss ich das überhaupt überstanden haben? Ist das vielleicht auch völlig in Ordnung und gerechtfertigt, dass da immer mal wieder eine Trauer hochkommt? Und einige Frauen haben das immer präsent. Die haben immer präsent, wie alt wäre denn jetzt mein Kind, wenn es auf die Welt gekommen wäre? Und ich weiß, dass ich das häufig nicht hatte, aber ich weiß das von Klientinnen und ich weiß das auch von Freundinnen, dass sie das sehr wohl immer auf dem Schirm hatten, auch wann der errechnete Geburtstermin wäre. Und da wird es dann häufig nochmal schwer. Da kommt nochmal eine Schwere und eine Wehmut einfach dazu. Und ich hatte das ja nicht so. Ich habe das, glaube ich, ich habe das sogar manchmal bewusst verdrängt oder zur Seite geschoben, weil ich das irgendwie, nee, ich weiß, ich kann euch gar nicht sagen, warum. Weil es gibt zwei Kinder, die so rund um den ET von zwei unseren Kindern auch geboren worden sind, tatsächlich. Ich glaube sogar drei, ehrlich gesagt. Bei dreien. Also ich könnte das immer wissen. Aber irgendwie weiß ich das nicht. Badabäm, schon wieder eine kleine Mini-Unterbrechung beziehungsweise neu eingesprochen. Weil an der Stelle jetzt habe ich dann nämlich übergeleitet zu einer Frage von einer Frau, die mir auf Instagram geschrieben hat und die eine echt spannende Frage hatte. Ich habe die auch gestellt, aber man hat sie nicht gehört, weil ich das irgendwie am Mikro habe ich irgendwas verraschelt. Ich habe keine Ahnung, deswegen konnte man das nicht verstehen. Also jetzt nochmal. Die Frage ist, wie sehr beschäftigen einen Fehlgeburten noch, wenn man das Wunder zu Hause hat? Spannende Frage, oder? So, jetzt geht's weiter. Unglaublich spannende und interessante Frage und die habe ich mir tatsächlich noch nie gestellt. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und ich... Also, wie soll ich das sagen? Im Moment beschäftigen sie uns nicht so in der Form, dass wir ständig darüber sprechen oder dass wir auch mit unserer Tochter darüber sprechen. Das kommt noch, ne? Das ist mir auch ganz wichtig. Wir haben hier ein Bild stehen, das hat eine ganz liebe Freundin von uns gemalt zur Geburt unserer Tochter. Da ist unsere Tochter gemalt, quasi auf einem Regenbogen und oben am Himmel sind die Sterne. Das ist so schön. Wir haben Rotz und Wasser geheult, als sie uns das geschenkt hat. Ist so unglaublich schön. Und das steht hier und so. Und ich erwähne sie immer. Ich erwähne unsere Kinder immer, wenn ich darüber spreche. Und ich spreche da ja relativ frei drüber, dass ich immer sage, wie viele es waren. Und am Anfang habe ich immer gesagt, es sind 5 Fehlgeburten. Und es sind aber 6 Kinder, weil einmal war es ja eine Zwillingsschwangerschaft, eine angelegte. Und das ist mir total wichtig, dass das, also ich hatte irgendwann ein schlechtes Gewissen, weil ich immer von 5 gesprochen habe. Ich erwähne oder wenn mich irgendjemand fragt oder ich schreibe das irgendwo hin, manchmal finde ich es auch eklig, wenn ich das so aufschreibe, so nach dem Motto, 6 Jahre Kinderwunsch, 5 Fehlgeburten, das klingt so wie, sag mal, hast du sie noch alle damit so, mein Haus, mein Auto, mein Hund, mein Pferd, mein Schiff, mein Flugzeug, was? Also, wisst ihr, wie ich meine, das ist ja nichts, also, als wäre ich da irgendwie, oder als würde ich damit angeben, oder, also ich weiß, ich finde da gar nicht die richtigen Worte dafür. Das ist es natürlich nicht, und ich will damit auch nicht sagen, guckt mal, Leute, was ich alles überstanden habe oder ne, so, in der, das meine ich nicht, sondern ich will die nicht unerwähnt lassen. Die gehören dazu. Das sind unsere ungeborenen Kinder und offensichtlich prägen sie noch, ne? Ganz offensichtlich berühren sie auch immer noch und es ist nicht, obwohl ich jetzt gerade mit den Tränen ein bisschen kämpfe oder die einfach kurz so ein bisschen hochkommen lasse, es ist nicht so, dass ich darüber traurig bin oder dass ich euch jetzt immer sagen könnte, wie alt unsere Kinder wären. Oder so. Das habe ich irgendwie nicht. Aber ich habe sie natürlich auf eine Art total präsent, weil sie zu unserer Familie gehören. Sie gehören zu unserem Familiensystem. Und unsere Tochter hat auf eine unirdische Art 6 Geschwister. Wie krass ist das denn? Ich weiß halt einfach darum, wie das wirkt. Wie das wirken kann in einem Menschen. So, ne, durch Aufstellungsarbeiten, durch Familienausstellungen, die ich ja schon gemacht habe. Und da habe ich das einfach gesehen und am eigenen Leib erfahren und gespürt, wie das ist und wie berührend das war, dass ein Einzelkind da stand und dann gesagt hat, ja, ja, ich wusste, dass meine Mutter hatte Fehlgeburten und dann hatte die auch noch 2 Abtreibungen und sowas, hat sie dann so erzählt, ne? Und dann haben wir gesagt, okay, dann stellen wir das doch jetzt mal auf. Also die wusste darum. Aber das eine ist das Kognitive und das andere ist das Fühlen, ne? Und dann haben wir uns auf, und dann haben wir die Aufstellung gemacht und standen da alle so und dann haben am Ende der Aufstellung holt man dann eben die Klientin, um die es eigentlich wirklich geht, rein ins Abschlussbild meistens erst. Das ist, glaube ich, jetzt ein bisschen sehr, ist das wahrscheinlich gar nicht so richtig verständlich, wovon ich hier spreche, ne? Wenn man Familienaufstellungen nicht kennt. Ich wollte das ja immer mal erklären, ne? Für die, die dann nicht so richtig wissen, was es ist, aber ich finde das so schwer zu erklären. Weil das was ist, das klingt völlig abgedreht, wenn man das noch nicht selber gemacht hat. Und selbst wenn man es schon mal gemacht hat, kann es noch abgedreht klingen, weil es einfach so irre ist, wie es funktioniert und wirkt. Auf jeden Fall stand sie dann da irgendwann und hatte Stellvertreter, ne, also man hat so Stellvertreter, dann gibt es halt zum Beispiel einen Menschen, der stellt sich auf einen Platz und ist dann das abgetriebene Kind, ein anderer auch, der nächste ist eine Fehlgeburt und so weiter und die stehen da. Und dann stand sie halt da und hatte im Rücken und neben sich, ich glaube, wir standen dann da irgendwann Hand in Hand alle, hatte sie ihre Geschwister, die nie gelebt haben, hatte sie an der Hand. Und sie hat gesagt, boah, ich bin ja überhaupt nicht alleine. Wir sind ja richtig viele. Und was ist das für ein Unterschied, ne? So, und dann kommt natürlich mit Wehmut, mit Trauer, mit Glück, mit allen möglichen Gefühlen kommt dann sowas dazu wie, was wäre denn das für ein Leben gewesen? So, was ich wäre die so und so vielte gewesen, ich wäre gar nicht die Erstgeborene gewesen und ich wäre vielleicht die Dritt- oder Viertgeborene gewesen oder ich wäre gar nicht auf die Welt gekommen, das muss man ja auch mal sagen. Ne, also das, ich hätte nie 6 Kinder haben wollen. So, das klingt jetzt vielleicht total gemein, aber das hätte ich nicht geschafft und das hätte ich mir gar nicht vorstellen können, das war auch nie mein Wunsch, so. Und unsere Tochter ist ja jetzt die 6. Wenn die anderen gelebt hätten, dann hätte ich ja nie unsere Tochter bekommen. So, oder je nachdem, was man glaubt. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, das ist immer wieder die gleiche Seele. Aber das Gefühl habe ich irgendwie nicht. Dann damit seinen Frieden zu machen oder vielleicht auch anzuerkennen und zu ehren und zu achten, dass die anderen, die davor da waren, nur so kurz da waren, dass das traurig ist und dass die fehlen vielleicht auch, aber dass sie gleichzeitig auch ermöglicht haben, dass ich leben darf, wenn ich das jetzt aus der Perspektive des Kindes sage, so, ne? Ohne, dass da irgendwie eine Schuld mitschwingt oder so, sondern einfach, weil das so ist. So ist es. Es lässt sich ja nicht ändern. Aber damit merkt ihr, wie unglaublich das prägt, wie viele unterschiedliche Menschen auch von den Fehlgeburten geprägt werden. Das sind ja, ist ja nicht nur die Mutter und es ist nicht nur der Vater, sondern es sind eben auch die, vielleicht sogar Onkel, Tante, die eher Onkel, Tante geworden werden, Oma, Opa, was auch immer. Und natürlich eben, wenn dann noch ein Kind auf die Welt kommen darf, das auch, das wird auch geprägt von den Kindern, die nie geboren worden sind, von den Fehlgeburten, wenn man das mal so unschön sagen möchte. Also es sind so wahnsinnig viele Menschen, die geprägt werden davon. Und daran merkt ihr, ich habe, ne, wenn ich versuche, auf die Frage zu beantworten, wie sehr beschäftigen einen die Fehlgeburten noch, wenn man das Wunder zu Hause hat, das ist hochindividuell. Das kann sein, dass es bei anderen ganz anders ist. Und dass es Frauen gibt, die sagen, nee, ich weiß jedes Jahr, wann der ET gewesen wäre. Ich denke da jedes Jahr dran. Oder ich weiß genau, wie alt mein Kind jetzt wäre oder was auch immer. Manche sagen auch, ich wusste genau, es wäre ein Mädchen geworden oder ich wusste genau, es wäre ein Junge geworden. Ich weiß das einfach, das habe ich gefühlt. Oh, da habe ich letztens auch so eine ganz spannende Folge, eine Podcast-Folge gehört vom WDR, WDR 5. Da ging es um Einzelzwillinge, wenn dann der Zwilling nicht mit auf die Welt kommt. Ich versuche es mal hier in den Shownotes zu verlinken. Guckt mal, ob ihr euch das anhören könnt oder ob das zu schlimm ist und euch zu sehr beschäftigt. Und da taucht auch Falco auf. Falco war nämlich ein Drilling. Und Falco ist der Einzige, der geboren wurde. Und seine Mutter hat dann eben irgendwann sehr offen darüber gesprochen, weil der Arzt zu ihr gesagt hat, wir müssen jetzt eine Abtreibung machen sozusagen. Das kann einer nicht überleben. Und sie hat dann wohl gesagt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und richtig verstanden habe, sie hat dann wohl gesagt, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ich bekomme dieses eine Kind, was noch lebt. So, und das ist Falco gewesen. Und er sagt dann eben auch, ne, vielleicht ist er deshalb auch manchmal so exzentrisch oder was auch immer, wie er ist, weil die anderen beiden Jungs auch mit auf ihn einwirken immer noch. Und dann haben die gefragt, waren das denn Jungs? Und dann hat er gesagt, ja, ich glaube schon, ich hoffe. Und ich glaube, und das, oh Gott, das berührt mich schon wieder so, das wird er wissen. Der war ja mit denen in einem Bauch. Der war mit denen in Mamas Bauch. Der weiß das. Ich glaube, dass wir ein Wissen haben um sowas. So, und da, ich weiß, es gibt Menschen, die müssen immer alles bewiesen haben, aber ich glaube, dass ich muss nicht alles bewiesen haben. Manche Dinge, dann kommen wir ja nie weiter. Also ich kann nicht alles beweisen. Und wenn ich immer nur das glaube, was bewiesen worden ist, dann habe ich ein Problem, weil dann muss ich ständig meine Meinung ändern. Weil nämlich, wenn das, was schon mal bewiesen wurde, wieder anders bewiesen wird, dann muss ich ja ständig das Fähnchen im Wind sein. Das ist mir zu anstrengend und das ist mir zu wenig selber nachgedacht. Wisst ihr, wie ich meine? Und dann sagt einer, die Erde ist eine Scheibe und dann glaube ich da ganz fest dran und posaune das überall rum und dann sagen sie irgendwann, ach nee, Donny, haben wir uns doch vertan. Und dann muss man wieder die Meinung ändern. Das ist jetzt ein bisschen polemisch entschuldigt oder ein bisschen sehr plump. Ja, also ich würde sagen, Fehlgeburten prägen sehr, 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 sehr auf den unterschiedlichsten Ebenen die unterschiedlichsten Menschen, ganz besonders unsere Kinder. Und deswegen halte ich es für unglaublich wichtig, auch denen davon zu erzählen, damit die ihre Geschwister irgendwie fühlen können, damit die um die wissen und damit die auch wissen, an welcher Stelle stehe ich eigentlich, weil auch das hat eine Wirkung und eine Auswirkung auf uns, ne? Ja, es ist unglaublich komplex und total spannend. Und ich könnte hier gerade noch ewig mit euch weiter philosophieren. Ich hatte aber das Gefühl, ich wollte eigentlich noch auf was anderes eingehen. Wie das ist, dann wieder schwanger zu sein auch, ne? Nach einer Fehlgeburt. Weil das eben schwer ist und weil die Angst ständiger Begleiter ist. Das geht gar nicht anders. Und ich würde euch am liebsten sagen, so, hier habe ich ein Rezept, da und damit kriegt ihr die Angst weg. Habe ich aber nicht. Ich kann euch nur sagen, wie ich das geschafft habe. Ich habe das letztens in einem Podcast, bei dem ich in einer Woche zu Gast bin. Also dann kommt der hoffentlich, dann soll der rauskommen, nämlich am 1. Februar. Da habe ich das erzählt, dass ich einfach auch wollte, dass es gut ausgeht und dass ich diesem Kind, was ja jetzt sich neu ankündigt, auch wieder die Chance geben wollte, dass alles gut geht. Es ist zwar mein Körper, aber es ist ja jedes Mal ein neuer Versuch. Und es ist ja jedes Mal ein komplett neues Kind. Und selbst wenn wir glauben, da kommt die gleiche Seele rein, was ich ja vorhin schon hatte, was ich nicht wirklich glaube, bei mir zumindest persönlich nicht. Aber es kann ja sein, dass es bei euch sich anders anfühlt. Wenn wir uns angucken, wie unterschiedlich Geschwister sind, die die gleichen Eltern haben, da kommt ja jedes Mal was Neues raus. Und wir haben es ja gerade wieder noch, habe ich das irgendwann letztens in einer Story geteilt, dass eben die Eizelle entscheidet, welches Spermium kommt rein. Es ist nicht das Schnellste, es ist nicht das, was als erstes da ist. Sie lässt gewisse Spermazellen einfach nie rein. Sie lockt ja sogar die an, die sie haben will. Ich habe mal gehört, ich glaube, Frau Dr. Struck hat mir das erzählt, dass die Eizelle nee, oder was in der NFP-Beratung, ich weiß es nicht, so einen Geruch aussendet, nach Veilchen. Und den riechen die Spermien und schwimmen dann dahin, schwimmen dem Geruch nach. Und die Eizelle will ja ein bestimmtes Spermium haben, was sie anlockt. Und das lässt sie rein, nur das. Es ist doch Wahnsinn, oder? Was ist das bitte für ein Wunder? Und das heißt, das ist ja wieder eine komplett neue Konstellation. Es ist eine komplett neue Eizelle, es ist eine komplett neue Spermazelle, es ist eine komplett neue Schwangerschaft, es ist eine komplett neue Chance. Und der wollte ich immer wieder auch, ich wollte immer wieder mit neuem Mut und neuem Optimismus und daran glauben und guter Hoffnung sein, daran gehen. Und das ist für manche nicht zu machen, fühlt euch deswegen bitte nicht schlecht. Und das ist für mich auch nicht 24/7, schon gar nicht die ersten 3 Monate machbar gewesen. Aber ich habe mich immer wieder daran zurückerinnert. Ich habe mich immer wieder darauf zurückbesonnen, dass ich dachte, es kann doch auch alles gut gehen. Also immer wieder auch die Möglichkeit in den Raum zu werfen, es kann auch gut gehen. Das kann sein. Es gibt die Möglichkeit, dass es gut geht. Und das seht ihr auch auf Instagram und das seht ihr überall. Und klar, ich bin natürlich auch ein gutes Beispiel dafür, dass es eben auch nicht gut ausgehen kann, weil es waren nur mal 5 Fehlgeburten. Aber irgendwann ist es dann doch gut ausgegangen. Und das will ich gar nicht sagen, dass es immer gut ausgehen muss. Ätzend. Aber es kann. Und da dürft ihr zwischendurch dann dran glauben, wenn ihr wieder schwanger seid. Und die Angst darf auch da sein. Und natürlich ist sie nicht schön und man möchte sie nicht unbedingt haben. In der Folge über die Eizellspende mit Elena, die ich aufgenommen habe, da erzählt sie sehr, sehr ehrlich über Ängste in der Schwangerschaft nach Fehlgeburten. Und sie konnte gar nicht die Schwangerschaft genießen. Und das ist manchmal einfach so. Ich wollte das aber unbedingt genießen. Und deswegen habe ich alles dafür getan, dass ich es irgendwie genießen kann. Und ich habe versucht, was ein Gegengewicht zu geben. Das habe ich, glaube ich, schon öfter mal gebracht, das Bild der Waage. Wenn die Angst auf der einen Seite der Waagschale liegt, dann könnt ihr die da nicht wegnehmen, leider. Das wäre schön. Aber ihr könnt auf die andere Seite der Waagschale, also auf die andere Waagschale, auf die andere Seite was anderes drauflegen, was es wieder ein bisschen in Balance, ins Gleichgewicht bringt, damit die Angst nicht so dominant ist. Und da könnt ihr gucken, was euch da gut tut. Ne, bei mir war es, habe ich schon erzählt, Hypnose. Natürlich Therapie. Was habe ich noch gemacht? Ich habe spirituell gearbeitet. Ich habe Fantasiereisen gemacht zu meinem Kind, auch dass ich da Licht hingeschickt habe und versucht habe, Kontakt aufzunehmen. Sowas habe ich alles gemacht. Ich habe Osteopathie gemacht und ich habe Frauenarzttermine gemacht. Wann ab dem Moment, als ein Ultraschall möglich war, als ich auf dem Ultraschall mehr gesehen habe, also als ich wusste, manchmal sind HCG-Kontrollen gut. Ich konnte sie irgendwann nicht mehr aushalten, weil ich mich damit in einer Schwangerschaft verrückt gemacht habe. Aber ab dem Moment des Herzschlages, vielleicht kann man sich das immer wieder sagen, wenn ihr einen Schwangerschaftstest macht, ihr hattet eine Fehlgeburt und ihr macht einen Schwangerschaftstest und ihr seid erneut schwanger und da ist hoffentlich ein bisschen Freude da, aber auch sicherlich sehr viel Angst, dann überlegt mal, ihr habt vielleicht frühestens ES plus 10 getestet, ne? Und bis ihr den Herzschlag sehen könnt, bis ihr den Herzschlag relativ sicher sehen könnt auf dem Ultraschall, das ist so bei 6 plus 5. Das heißt, das sind ungefähr 2 bis 3 Wochen. Man denkt immer diese 3 Monate. Und natürlich sind die auch heftig, die ersten 3 Monate. Das ist die kritische Phase. Das will ich überhaupt nicht schönreden. Aber dann habt ihr andere Möglichkeiten. Ab 6 plus 5, wenn ihr den Herzschlag gesehen habt, dann habt ihr statistisch gesehen schon mal gute Chancen, dass es bleibt. Ich weiß, dass später was passieren kann, schlimme Dinge. Aber dann habt ihr schon mal eine große, große Hürde geschafft. Und dann könnt ihr, wann immer die Angst hochkommt, zum Frauenarzt gehen. Ich weiß, das ist von Frauenarzt zu Frauenarzt unterschiedlich. Im Zweifelsfalle geht ihr ins Krankenhaus. Da gibt es Möglichkeiten, dass ihr einen Ultraschall haben könnt, weil ihr müsst diese Angst nicht aushalten. und ihr guckt einfach, was euch gut tut, damit ihr das irgendwie aushaltet. Und da sind diese ganz unsicheren ersten zweieinhalb, drei Wochen, das sind ja eigentlich die schlimmsten. Da könnt ihr natürlich selber gucken, ob der HCG steigt, wenn ihr wollt. Entweder mit HCG-Kontrollen oder eben mit den Schwangerschaftstests, ne, von Clearblue, mit Wochenbestimmung. Ist unbezahlte Werbung, das wissen die natürlich nicht. Die sind viel zu groß, als dass sie lieber, vielleicht hören sie es ja doch. Ich möchte gern gesponsert werden an dieser Stelle. Und das könnt ihr machen, ne, wenn ihr das gerne kontrollieren wollt. Und ansonsten guckt ihr, wie ihr das aushaltet. Was tut euch gut? Tut euch Yoga gut, Entspannungsreisen, Fantasiereisen, Hypnose, packe ich euch hier natürlich in die Shownotes, die mir geholfen haben. Ist es Osteopathie? Das hat mir, ich habe da ja eine Mischung gemacht aus Osteopathie, Hypnose und Frauenarzt, ne? Und dann, oder Therapie auch, ne? Lasst euch therapeutisch begleiten. Fragt mich an oder jemand anderen, der euch da therapeutisch begleiten kann. Und darum geht's, diese Zeit zu überstehen. Und wenn ihr den Herzschlag gesehen habt, dann könnt ihr immer wieder mal einmal die Woche, alle 10 Tage, was wie es braucht, zum Frauenarzt gehen, um irgendwie mit dieser Angst zu leben. Ne? Holt euch da Unterstützung und Begleitung. Ihr müsst das nicht alleine machen. Ihr dürft euch da begleiten lassen. Und wenn ihr denkt, oh Gott, das kostet doch alles so viel Geld, das stimmt natürlich. Guckt einfach. Ihr braucht das ja nicht unbedingt die ganze Zeit, sondern das ist ein bestimmter Zeitrahmen, der so heftig ist und der so furchtbar anstrengend ist. Und danach kann es leichter werden. Dann kommt ihr vielleicht mehr ins Vertrauen, wenn ihr dann wisst, okay, wir haben den Herzschlag gesehen, wir haben die ersten 3 Monate geschafft, wir haben das erste Semester-Screening hinter uns, was auch immer. Und irgendwann habt ihr vielleicht noch eine Hebamme mit dabei, dann könnt ihr immer im Wechsel, ne? Hebamme, Frauenarzt, Hypnose, Fantasiereise, Osteopathie, was auch immer euch gut tut, Yoga machen. Ich habe mit Yoga gar nichts an Hacken, aber vielen tut das ja total gut. Und dann guckt ihr, wie ihr da durchkommt. Und dann hangelt ihr euch dann lang, macht Therapiestunden zwischendurch. Und dass ihr so immer so, weiß ich nicht, 1, 2, vielleicht sogar 3 Termine habt. Ich habe wirklich jeden Tag die Hypnose gehört, manchmal sogar mehrmals am Tag. Und so bin ich da durchgekommen. So bin ich da auch wirklich ich bin da wirklich gut durchgekommen. Und dann könnt ihr im Zweifelsfall mit einer Therapeutin zusammen überlegen, was hilft euch? Was ist für euch gut? Was schafft euch, was bringt euch immer mal wieder ins Vertrauen zurück? Was lässt bei euch die Angst immer mal wieder ein bisschen leiser, ein bisschen weniger werden? Und dann irgendwann spürt ihr euer Kind. Und dann ist ja nochmal ein ganz anderes Vertrauen da. Ne? Und dann wisst ihr nochmal ganz anders, seid vielleicht nochmal ganz anders in der Sicherheit und könnt es dann vielleicht irgendwann doch noch genießen, die Schwangerschaft. So, ne? Ja, seid da, wenn es irgendwie geht, gnädig mit euch. Die Angst darf da sein, die ist eine Erfahrung, die ihr gemacht habt. Die kann man nicht wegmachen, man kann aber was dagegen halten. Ja, so prägen Fehlgeburten, ne? Ich bin mir nicht sicher, ob ich schon alles erzählt habe dazu oder ob da eigentlich noch was fehlt. Aber jetzt gerade ist, glaube ich, ist das, was ich so im Gefühl und auf dem Herzen hatte, gesagt. Ja, also sie prägen auf unterschiedlichen Ebenen, auf unterschiedliche Arten und Weisen. Sie gehören zu eurem Familiensystem, sie gehören sogar zu eurem Körper, wenn ihr Frau seid. Und sie sind Teil eures Schicksals, Teil eures Lebens, Teil eurer Geschichte. Und auch wenn da noch ein Kind da ist oder noch ein Kind kommt, auch Teil des Lebens eures Kindes, eurer Familie einfach. Ne? Ach Mann, ich drück sie alle, die vielen Kinder und die Seelen, die kurz da waren. Ich habe ja noch eine andere Folge gemacht, wo es auch tröstende Sätze gibt, nach Fehlgeburten oder heilsame Sätze, packe ich auch mit in die Shownotes, falls ihr die noch nicht gehört habt. Vielleicht tut die auch ganz gut. Ansonsten ist das auch bei Instagram, da könnt ihr natürlich auch gerne mal vorbeikommen. Den Link, wo ihr mich auf Instagram findet, packe ich natürlich auch in die Shownotes. Ihr Lieben, ich wünsche euch so viel Mut, so viel Hoffnung, so viel Zuversicht, guten Glauben, Halt, stärkende Menschen um euch herum, dass ihr gut durch schwere Zeiten durchkommt und hoffentlich ein paar leichte auch genießen könnt und zelebrieren könnt. Ja, dann hören wir uns in der nächsten Folge. Und jetzt kommt ihr. Einmal bitte abonnieren. Gebt mir bitte 5 Sterne. Hinterlasst einen Kommentar auf Spotify oder gerne auch mal wieder eine Rezension bei Apple. Da höre ich nämlich immer meine Podcasts und ich freue mich immer bekloppt, wenn ich dann da sehe, dass da eine neue Rezension ist. Ich freue mich da über alle Worte. Alles Liebe für euch. Bis bald.